Also ich würde sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, auf LinkedIn sind die gehaltvolleren Themen. Da geht es nicht nur um den Dubai-Urlaub, um die neuesten Modetipps, sondern es geht um Themen mit Substanz, auch politischer Natur. Und warum ist das so schillernd? Ich glaube, jeder will geliebt werden. Das steht für Popularität, das steht für Anerkennung und ich glaube, das ist für viele immer noch eine starke Triebfeder, beruflich Karriere zu machen, einfach Anerkennung zu bekommen von seinen Kollegen. Und das drückt sich eben am destilliertesten in Form eines Likes auf LinkedIn aus.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Podcast des Rotonda Business Clubs. Hier talken führende Expertinnen und Experten aus den Clustern Immobilienwirtschaft, Architektur, Design und Technologie. Ich bin Miriam Beul und begrüße euch alle ganz herzlich aus Düsseldorf. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Arjan Ruß ist bei mir. Hallo Arjan.
Hallo Miriam.
Arjan, du bist ja auch deshalb ein so, so besonderer Gast, da du mit der Immobilienwirtschaft, die ja hier unser Schwerpunkt ist, gar nichts zu tun hast. Aber vielleicht dürfen wir an der Stelle schon mal verraten, dass du das in naher Zukunft gerne ändern würdest. Also, du bist Gründer und Inhaber der ersten LinkedIn Thought Leader Agentur im deutschsprachigen Raum mit dem Namen Sphinx. Was genau macht ihr?
Wow, danke erstmal für die Intro und dass ich hier sein darf. Wir vernetzen Meinungsführer mit Unternehmen, damit sie auf LinkedIn zusammen Mehrwerte schaffen und unsere Kunden durch die Influencer ihre Kunden besser ansprechen können. Genau, und auch in der Immobilienwirtschaft.
Jetzt hast du das so schön gesagt, also jetzt sind wir mit ganz vielen Fachbegriffen schon mal unterwegs. Ich habe ja gesagt, ihr heißt Thought Leader Agentur. Das hieß ja vorher auch anders. Das heißt, es gibt in dieser Fachcommunity zwei Begriffe, die darum geistern. Das eine ist der Influencer, den kennen wir natürlich schon von Instagram. Und es gibt die Thought Leader. Kannst du uns das ein bisschen sortieren, was ist ein Thought Leader und was ist ein Influencer oder was ist der Unterschied?
Genau, das sind zwar neumodische Begriffe.
Englisch.
Genau, Englisch.
Du hast Meinungsführer gesagt, also wir können es auch in Deutsch.
Ja, genau. Also es gab ja schon, also das ist im Prinzip kein neues Phänomen. Egal wo man in die Geschichte schaut, gibt es Leute, denen man zuhört, die die Debatten anstoßen, ob es nun politischer oder gesellschaftliche Themen sind. Und in der aktuellen Zeit gibt es natürlich auch in den digitalen Plattformen diejenigen, die Reichweite-Kanäle haben und über Business-Themen auf LinkedIn zum Beispiel sprechen, ob es nun ein Technikchef von der SAP ist, der Glenn Gonzalez, oder ob es auch du eine starke Stimme für die Immobilienwirtschaft bist auf LinkedIn. Ihr wisst, welche Themen man anstoßen sollte und besprechen sollte und was gerade Trend ist, und euch hört man zu. Genau, wir nennen die Thought Leader auf Englisch, Meinungsführer auf Deutsch.
Okay, jetzt hast du so schön gesagt, es gab schon immer Menschen, denen man zuhört. Jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Ich denke da glatt am Prediger. Und hast gesagt, ja, das sind Menschen, die da irgendwie sichtbar sind und Einfluss haben. Trotzdem merke ich in meinem Business, dass es da schon so Vorbehalte gegen dieses ganze Influencer-Thema gibt. Viele denken so schnell an diese Dubai-Auswanderer in schrillen Klamotten, die ihr ganzes Privatleben bis auf den letzten Millimeter entblößen und dann von Werbeeinnahmen leben. Und ich habe das nochmal gegoogelt, dass Influencer auch bei Kindern ein häufiger Berufswunsch ist. So die Evergreens waren bis vor ein paar Jahren Profifußballer, Polizist und Feuerwehrmann bei den Jungs und Lehrerin, Ärztin, Polizistin bei den Mädchen. Und jetzt bei den Mädchen ist so entweder Prinzessin oder Influencerin. Was macht diesen Begriff eigentlich einerseits so schillernd und andererseits auch so problematisch?
Also erstmal bewundert man Leute, denen man auf der Bildschirmfläche folgt, denen man zuhört, von denen man sich Tipps abschaut. Und das sind natürlich für die jungen Leute die Kanäle Instagram, TikTok, YouTube. Aber das Spannende ist, dass in der immer mehr vernetzten Businesswelt eben Plattformen wie LinkedIn und Twitter an Relevanz gewinnen und man auch dort anfängt, Leuten zu folgen, die man dann nach der Zeit auch immer mehr zu schätzen weiß und ihnen nacheifern will, die vielleicht eine Vorbildfunktion für einen selber haben, wenn man davon träumt, Unternehmer zu werden zum Beispiel, und dann folgt man Leuten wie dem Johannes Kliesch, der ein Unternehmen nach dem nächsten aufbaut und mit einer gewissen Leichtigkeit durch diesen Stress geht und überlegt sich jetzt, ach, vielleicht kann ich das, vielleicht wäre das jetzt auch was für mich. Mhm. Und ich glaube, die sozialen Dynamiken sind ähnlich zu den jüngeren Kindern, ob es nun ein Erwachsener ist, beruflich, oder ein Jüngerer, der jetzt sich Beauty-Tipps abschaut. Aber klar, die Themen sind vollkommen anders. Also ich würde sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, auf LinkedIn sind die gehaltvolleren Themen und da geht es nicht nur um den Dubai-Urlaub oder die, also ja, um die neuesten Modetipps, sondern es geht um Themen mit Substanz, auch politischer Natur. Und warum ist das so schillernd? Ich glaube, jeder will geliebt werden. Das steht für Popularität, das steht für Anerkennung und ich glaube, das ist für viele immer noch eine starke Triebfeder, beruflich Karriere zu machen, einfach Anerkennung zu bekommen von seinen Kollegen. Und ja, das drückt sich eben am destilliertesten in Form eines Likes auf LinkedIn aus.
Das hast du natürlich ganz, ganz gut jetzt zusammengefasst. Vielleicht ist der Unterschied auch, dass es bei LinkedIn eher um B2B geht. Also bei Insta haben wir natürlich auch diese jungen Verkaufspärchen, die in ihrem Wohnzimmer ganz viel Ware drinstehen haben und das dann verhökern. Und das ist ja vielleicht auch einfach ein anderes Geschäftsmodell, das dahinter steckt.
Klar, ne? Also Zahnpasta verkauft man oder Kleidung verkauft man viel emotionaler auf Instagram als jetzt Hydraulikpressen oder um noch im Thema zu bleiben, ein Projektentwickler, der sich als zeitgemäßer Experte zeigen möchte, der hat eine ganz andere Ansprache und ja, natürlich ist es ein Riesenunterschied. Ne? Also Kaufentscheidungen in der Immobilienwirtschaft für neue Experten, die man dazu holt zu einem Projekt, natürlich spricht man dann eine andere Sprache als auf Instagram.
Okay, das steht in eurem Firmennamen, die erste Agentur. Vielleicht kommen wir zu dir als Person. Du bist natürlich auch mit einer ordentlichen Followerzahl unterwegs. Du triffst da sicherlich auch viele Leute, die sagen, hi Ariane, ich kenne dich von LinkedIn. Du kennst auch viele Influencer mit noch viel größerer Reichweite, also die da sehr, sehr einflussreich unterwegs sind. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dich diesem Thema ja so stark zu widmen?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren mit den reichweitestärksten Kanälen auf LinkedIn zusammengearbeitet und die Idee entsprang vor 3 Jahren. Ja, also ich habe immer schon ein großes Interesse an Marketing gehabt und habe da auch 1-2 Apps und kleine Software-Tools gebaut und immer mit Bezug auf Marketing. Und das war gerade die Zeit vor 2-3 Jahren, vielleicht manche erinnern sich, wo LinkedIn so langsam an Momentum gewonnen hat. Die Plattform gibt es ja schon seit über 10 Jahren, aber es fing langsam an, dass Leute da mehr als nur ihre neuesten Jobs gepostet haben und ihr CV hochgeladen haben, sondern sie haben ihre Gedanken geteilt, sie haben ihr Wissen mit ihren Followern geteilt und überall, wo dann mehr Aufmerksamkeit ist, hört man als Marketer nochmal doppelt hin und denkt sich, vielleicht kann das auch für andere Themen und für Advertiser interessant werden. Und ja, so haben wir dann, also ich noch mit einem damaligen Partner, die Plattform betrachtet und gesehen, dass hier gerade sehr viel Aufmerksamkeit von spannenden Leuten ist. Und das ist so eine Disziplin wie auf Instagram, dass man mit den Influencern dieser Plattform zusammenarbeitet. Noch gar keine Lösung dafür existiert am Markt. Eine kurze Google-Recherche hat uns das gezeigt. Und da gab es natürlich einen Haufen Gründe, warum das der Fall ist. Ne, eben weil das ganze Thema für B2B komplett neu gedacht werden muss.
Es gibt ja so eine Bibel für Marketing-Leute von einer jungen Frau, die sehr geschickt sich und ihre Person mit zwei Megatrends verbindet. Das ist die Tietjen Unaran. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Das ist auch ihr Motto eigentlich. Es ist ja noch mehr als Gedankenteilen. Wie wichtig ist dieses ganze Thema Sichtbarkeit?
Also aus Business-Perspektive und aus persönlicher Perspektive kann man das für sich mal betrachten. Unternehmerisch zahlt eine Präsenz auf den digitalen Plattformen auf viele Unternehmensbereiche ein, ob es nun das Recruiting ist, dass Leute deine Marke kennen von LinkedIn und von Instagram und wissen, wie eure Team-Events aussehen, was für ein cooles Produkt ihr habt, was für ein cooles Team ihr habt, und die wollen dann bei euch arbeiten, die kommen zu euch. Also dieser Magnet wird sowohl auf Kandidaten wirken, als auch auf alle möglichen Stakeholder, ob es Investoren sind, die eure neuesten Erfolge durch LinkedIn wahrnehmen und jetzt bei euch ihre nächste Business Opportunity sehen und investieren wollen, oder ob es klar Kunden sind, die viel von euch gelernt haben über LinkedIn, viel von dir, Miriam, gelernt haben über den Status quo in eurer Branche und dann fragen, hey, suchst du nicht noch, weiß ich nicht, kann ich bei euch mit einsteigen? Also immer wenn man sein Wissen teilt und die relevanten Themen bespielt, hat das eine Sogwirkung auf Menschen. Und also aus Business-Perspektive ist es das Vehikel für die nächsten Jahre. Ich würde sagen, es gibt keinen größeren Hebel in den nächsten Jahren, als wenn man seine Marke auf zum Beispiel LinkedIn eben präsenter macht. Und persönlicher Natur, klar, also wir merken, dass ich würde sagen, pro Woche bewerben sich 3 Leute bei uns. Kannst du mich zu einem Thoughtleader machen? Das sind meistens Leute aus dem mittleren Management oder die gerade in die Berufswelt starten, also viel Hunger haben. Mhm. Und sowohl beruflicher, aber auch privater Natur. Also die denken sich, ja, dann gucken mich meine Kollegen mit anderen Augen an. Wenn ich auf eine Konferenz gehe, werde ich erkannt. Das sind dann die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse, die da, glaube ich, anspringen.
Gut, ja, man kann natürlich auch einfach sagen, es ist ein Geschäft mit Eitelkeiten, ne? Das sind menschliche Bedürfnisse. Jetzt hast du das gesagt, die bewerben sich bei euch. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was ihr da nämlich genau macht und wie man Thoughtleader werden kann. Also letztendlich baut ihr Kooperationen. Wie funktioniert das?
Ein Unternehmen kommt zu uns, sagen wir mal Intel, und sagt, wir haben hier neue Prozessoren und möglichst viele CEOs von Mittelständlern sollen jetzt auf unsere neuen Business-Rechner setzen, wo die verbaut sind. Könnt ihr auf LinkedIn uns ein paar Vorschläge machen, welche Tech-Influencer die richtigen Leute erreichen, um die zu promoten. Und dann machen wir Vorschläge und sagen dann, hier gibt's die kleineren Tech-Blogger, die selbstständig auf neue Tech-Trends hinweisen. Dann gibt es wiederum die mit Konzernhintergrund. Das ist dann beispielsweise ein CTO von der SAP Deutschland oder das ist ein reichweitestarker IT-Leiter, der viele Tech-Verantwortliche erreicht. Und dann wird eine Kooperation abgewickelt. Ja, das sind meist, wir nennen das Thoughtleader-Kooperation. Da geht es nicht um eine plakative Bewerbung von einer Software, sondern da geht es um Thoughtleadership. Das heißt, man nimmt das Problem, was Intel als Beispiel jetzt lösen möchte, und zwar, dass die in Deutschland verbauten Business-PCs überhaupt fähig sind, die Zukunftsthemen wie KI und so und Deep Tech überhaupt zu prozessieren. Und dann wird mit den Verordnungen dann eben über dieses Thema gesprochen. Ja, was muss der Business-PC der Zukunft können, um die digitale Transformation in Deutschland, sag ich mal, aufs nächste Level zu treiben? Und Talk wird dann gepostet.
Okay, also dieser Talk wird gepostet. Das heißt aber, dass der Hintergrund ist schon ein Vertriebshintergrund, aber auf dieser Plattform entsteht daraus ein Storytelling mit einem Experten, also mit einem Thoughtleader, dem andere Leute zuhören als Vervielfältiger oder als Multiplikator, oder wie kann man es beschreiben?
Genau, also Warum öffnen Leute LinkedIn? Also kann ich auch mal fragen, warum du die LinkedIn-App auf deinem Handy öffnest, was hier neben uns liegt. Meistens, kannst du mal sagen. Also, ja,
also ich…
willst du was kaufen?
Ja, nee, für mich ist LinkedIn so viel. Für mich ist LinkedIn eine Plattform. Es ist ein Zeitungsersatz. Es ist ein News-Kanal. Es ist ein Branding-Kanal. Ne? Wer ist da gerade unterwegs? Wer erzählt welche Geschichte? Wie macht er oder sie das? Ja, es ist für mein Business und drumherum die Plattform, aus der ich alle Infos ziehe. Und klar ist es auch mein Kanal für, auf dem ich unterwegs bin, Wissen teile, mein Netzwerk erweitere und natürlich meine Kunden unterstütze. Das ist klar. Also,
genau.
Aber das Beispiel, das du jetzt genannt hast, warum ein Unternehmen eine solche Kooperation eingehen sollte, also so als Best Case, ne? Also was ist der Need des Unternehmens zu sagen, wir machen das über eine Kooperation? Man könnte ja auch sagen, mein Gott, schaltet doch Anzeigen.
Genau, also Werbeanzeigen kannst du auf LinkedIn schalten.
Ja, oder,
und dann bist du eine Werbeunterbrechung, ne,
ja,
im
genau.
Feed und wirst schnell weggeswiped. Die sind auch noch verdammt teuer gerade auf LinkedIn. Und das Tolle ist, wenn du dich auf den vertrauenswürdigen Expertenkanälen zeigst und dort sichtbar wirst mit deiner Marke, dann ja, hast du eine ganz viel wärmere Zielgruppenansprache. Du bist dort, wo eine Führungskraft wirklich noch aufmerksamen Content konsumiert, ein Video bis zum Ende guckt, eben weil es nicht als Werbung wahrgenommen wird, sondern als Mehrwert-Content, der von der Person kommt, der du vertraust. Und ja, deswegen ist es die effektivere Ansprache für unser Verständnis. Und um nochmal bei deiner Frage zu bleiben, klar, also keiner öffnet LinkedIn, um zu kaufen. Also ich würde jetzt nicht die LinkedIn-App öffnen und sage, ich suche jetzt eine Software, die ich kaufen kann. aber Leute wollen LinkedIn öffnen, um sich, wie du sagst, um sich zu vernetzen, um sich zu informieren und sich unterhalten zu lassen. Und das geben wir ihnen eben. Ja? Das heißt, wir erstellen Content, der nicht primär den Sinn hat, irgendwelche Kontaktinformationen rauszulocken, sondern der erstmal einen Mehrwert schaffen soll und einem Thema von unserem Kunden eine Bühne geben soll. Und wenn man das über die Zeit lang macht und immer wieder über Influencer-Kanäle die potenziellen Kunden erreicht, baut sich natürlich sowas auf, was der Marketer Top-of-Mind-Awareness nennt. Und wenn dann der Schuh drückt in vielleicht ein paar Monaten oder vielleicht sogar nur ein paar Tagen, dann denkt man eben an unseren Kunden und googelt dann die Webseite. Das heißt, es geht nicht um Performance-Marketing wie auf Instagram, wo man jetzt den Influencer fast als Sales-Mitarbeiter sieht.
Ja, das wollte ich ja eben, genau, das genau. War nämlich genau die Frage.
Ja, ja, genau. Das heißt, er hält jetzt kein Getränk in die Kamera und sagt, jetzt bitte kaufen, hier ist der Rabattcode, sondern es läuft eben über ein Expertengespräch, wo man erstmal sich präsentiert als jemand, der die Fragen der Kunden kennt, der die Probleme kennt und Lösungen dafür hat.
Ja, fahrt solche Kampagnen natürlich ja in verschiedenen Branchen. Da kann ja zum Beispiel auch ein Unternehmen oder Unternehmer, weil es geht ja um Menschen, es sind ja persönliche Kanäle. Und diesen Kanal behält man ja auch immer, auch wenn man das Unternehmen wechselt. Also da muss man schon genau darüber nachdenken, wie man da so einen Wert und so eine Reichweite aufbaut. Das geht alles über Menschen. Und da gibt's zum Beispiel einen Menschen, der, ja, der hat eine tolle Idee, ein super Unternehmen, aber überhaupt keine Reichweite. Und der möchte jetzt eine Kooperation mit jemandem haben, ja, der von seinem Brand her ganz gut zu ihm passt, aber eine riesengroße Reichweite hat. Das heißt, durch so eine Kooperation kann ich mit der geringen Reichweite, ja, schneller sichtbar werden, weil ich bei dem anderen quasi Huckepack fahre, oder wie funktioniert das?
Ja, exakt. Ja, also das heißt, wir machen Vorschläge, welche Meinungsführer mit viel Reichweite zu deinen Themen passt. Mhm. Und dann tun wir euch zusammen und ihr macht dann eine Videoserie zusammen, die dann dieser Meinungsführer auf seinem LinkedIn-Account regelmäßig dann veröffentlicht und dich dann immer wieder verlinkt. Das heißt, er gibt dir eine Bühne. Ne? Das heißt, du kannst entweder auf LinkedIn in dein nicht vorhandenes Netzwerk das beschallen, wenn du erst nur eine Handvoll Follower hast, oder du tauchst direkt dort auf mit deinen Thesen und Statements, wo die Communities schon aktiv versammelt sind und zuhören. Und genau, das heißt, da gibt es fruchtbare Kooperationen, auch über einen längeren Zeitraum meistens. Und ja.
Aber kriege ich dann sozusagen automatisch so einen Reichweiten-Push auf das, was ich mache und was ich möchte, auf meine Person oder auf mein Unternehmen?
Also Personen und Unternehmen sind auf LinkedIn untrennbar verknüpft. Es gibt Wortführer von einem Unternehmen. Du trittst ja jetzt hier auch in gewisser Weise als Wortführer von Rotonda auf und repräsentierst sie genauso. Mehr oder weniger genauso gibt es eben auch auf LinkedIn für jedes Unternehmen die Gesichter nach außen. Mhm. Und das ist jetzt für die SAP im People-Bereich der Kavajonosi. Und ja, kannst du jetzt jedes Unternehmen abgehen. Und genau, das heißt, du bekommst dann dort eine gewisse Bühne. Du kannst so, als ob du auf einer Konferenz in einem Panel sitzt und über deine Überzeugungen sprichst. Und wenn du das eben richtig machst, das heißt, wenn deine Worte Anklang finden, folgt man dir auch. Klar, wenn du da sitzt in einem Video mit einem Frank Thelen jetzt beispielsweise und nur vor dich hin faselst und nicht zum Punkt kommst und dann natürlich folgt dir keiner. Das heißt, genauso kannst du auch Werbung schalten wie 100.000 Euro auf LinkedIn und wenn die schlecht ist, dann wird auch dort keiner klicken.
Ja, jetzt hast du aber ein Beispiel genannt mit jemandem, der eine große Reichweite hat, aber da wolltest du sagen, wenn der Content nicht stimmt, nützt das auch nichts, oder?
Richtig, das heißt, du musst schon, also die Message muss Zielgruppen adäquat sein und wenn sie an der Zielgruppe vorbei redet, dann hört dir auch keiner zu. Du kannst Leute nicht zwingen, dir zuzuhören.
Ja, das stimmt natürlich. Jetzt hast du, ich würde ganz gerne auf einen Punkt zurückkommen, den ich natürlich spannend finde. Also da sind jetzt Leute, die werden so wach, die oder fangen vielleicht in einem neuen Unternehmen an oder sagen, oh Gott, ich hätte ganz gerne eine größere Reichweite, weil ich verstanden habe, es ist wie eine zweite Währung. Na, ich kann ja meine Reichweite auch in einem Bewerbungsgespräch mit zur Sprache bringen. Ja. Ich kann sie auch eigentlich mit verhandeln.
Absolut.
Jetzt hast du das eben so schön gesagt, da bewerben sich jede Woche drei Leute, die möchten Thought Leader werden. Ab wann ist man denn Thought Leader? Ich habe irgendwo gelesen, ab 10.000 Follower ist man Mikroinfluencer. Ich weiß nicht, ist das ein Fachbuch, das sowas behauptet oder wo kann man das nachlesen und was müssen denn die Leute mitbringen, die, sag ich mal, von deiner Agentur, also von euch, angenommen werden und vermittelt werden, an diejenigen, die gerne davon profitieren würden?
Also wir gucken uns softe und harte Kriterien an. Das heißt, wenn sich bei uns jemand bewirbt und sagt, hey, ich bin gut aufgestellt, stellt in Themen digitale Transformation, Leadership und habe da, sag ich mal, 10.000 Follower. Wir gucken nicht primär auf die Followerzahl, sondern auf die organische Reichweite, wenn die Person was postet. Das ist ein ganz spannendes Phänomen auf LinkedIn. Da kann man sich einen Gaber Steingart angucken, der Ex-Handelsblatt-Chef, der mit über 70.000 Follower, wenn der was postet, vielleicht maximal 5-6 Leute zum Liken kriegt. Oh, also Gott. Vielleicht ein
ist ja miserabel. Zehntel.
Ja, ein Zehntel seiner, also fast unsichtbar ist. Oder ein Frank Thelen, der trotz seiner 500.000 Follower auch einen schwindend geringen Teil davon nur erreicht. Wohingegen, wenn man sich eine Britta Rodolfi, die Innovationsleiterin von Vodafone, die du vielleicht auch so mal kennengelernt hast.
Ja, ich habe
sie
gesehen, das ist Wahnsinn. Wenn die postet, geht die Post ab.
Obwohl sie nur 3.000 Follower hat, in Anführungsstrichen nur 3.000 Follower hat, erreicht sie ein Zehnfaches davon, wenn sie postet. Sprich, die organische Reichweite liegt um ein Vielfaches höher als der Follower-Count, der dir dort angezeigt wird. Das heißt, wir gucken uns an, wie viele Leute erreicht sie, wenn sie was postet. Und dann gibt es andere harte Kriterien, wie zum Beispiel 15% müssen Führungskräfte sein, also aus dem C-Level stammen und bringt also nichts, wenn das 200 Follower sind und das sind alles, ich sag mal, Heilpraktikanten und Jongleure und Praktikanten und also nichts gegen Praktikanten und Jongleure, aber wenn man jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, Software verkaufen will, dann reicht dir, also dann nützt dir das nichts. So, das heißt, ne, 15% müssen aus der Führungsetage kommen, die liken und kommentieren und es geht bei uns los ab einer Reichweite von 10.000 Ansichten pro Beitrag wird es für uns spannend und dann gucken wir uns noch ein paar softe Kriterien an, wie zum Beispiel stimmt der Werdegang, also es ist hier ein Berufseinsteiger, der einfach sehr gute, ich sag mal, Geschichten aus dem Paulanergarten erzählen kann und dadurch eben die Likes und Reaktionen kriegt oder können wir hier zurückblicken auf 10, 15 Jahre Berufserfahrung und können dann dadurch wirklich auf einen Expertenstatus schließen bei seinen Followern. Und und in der Summe ergibt sich dann ein Bild.
Das finde ich total spannend. Jetzt hast du gesagt 10.000 Views. Was steckt eigentlich technisch hinter diesem View? Das sind natürlich die Statistiken, die man da sich jedes Mal angucken kann, wenn man was passiert technisch dahinter? Wie wird so ein View erfasst? Beim Like weiß man, man muss klicken.
Also auf LinkedIn heißt ein View, da, also auch Impression nennt das LinkedIn, heißt, dass es im Feed, also auch auf Instagram, dass es im Feed geladen wurde. Das heißt, sagt noch nichts über den Konsum oder das wirkliche, die Wirkungskraft einer Botschaft auf die Person aus. Das heißt, es kann eine Ansicht sein und die Person hat das einfach nur für 0,5 Sekunden in ihrem Feed gehabt und direkt weitergewischt, also nichts davon gelesen und trotzdem wird es als View erfasst. Also es ist erstmal keine starke Metrik, aber man kann davon ausgehen, dass wenn etwas, sag ich mal, 100.000 Views hat, dass dann auch ein Großteil davon die Message auch gelesen hat und genau, richtig. Ja.
Dann sehen wir natürlich, jetzt spreche ich mal so ein bisschen über meine Industrie, die Immobilienwirtschaft, die was Kommunikation in die Außenwelt angeht, ja immer noch sehr buchstabengetrieben ist. Ne? Die sind gewöhnt, dass sie in Fachmagazinen interviewt werden, dass sie da eine Sichtbarkeit haben und bis auf weniger und auch zum Teil sehr glorreiche Ausnahmen sind sie noch ein bisschen wackelig auf dem LinkedIn-Parkett und stellen jetzt fest, oh mein Gott, ich habe eine Message, ich habe eine Idee, ich habe vielleicht auch noch meine alte Presseabteilung, da gibt es jemand, der kann einen Text schreiben, jetzt kommt das große Thema Bild. Und dann sehe ich, was du gerade beschrieben hast, wie kurz vielleicht der Eindruck ist, in dem man diese Info aufnimmt. Wie wichtig ist das Bild? Es gibt ja auch viele, die sagen, ja, meine Güte, das sieht schon aus wie auf LinkedIn sieht schon aus wie auf Insta, aber wir brauchen auch Visualisierung. Und was ist da wichtig?
Also das Spannende ist ja, dass Worte viel eher hängen bleiben, wenn man sie in einem Video sieht. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn du sagst, dieses Thema ist relevant und du sagst es als Textbeitrag und im direkten Vergleich, du sagst es mir in einem Video, wo ich dein Gesicht dabei sehe und Emotionen dabei, ich glaube, da werden ganz andere Synapsen vernetzt. Also deine Worte hallen viel mehr nach. Und wenn es wirklich jetzt darum geht, dass du eine Wirkung erzielst mit deiner Botschaft, ist das auch, gibt es auch viele Studien dazu, die auf LinkedIn gemacht wurden, dass wenn du das mit einem Bild versiehst, Leute einfach doppelt hingucken. Klar, es wirkt viel persönlicher. Ja? Das heißt, du gibst dein Statement durch das Porträtfoto, was du ihm beifügst, einen gewissen Ich-stehe-dahinter-Moment. Ja? Ich stehe da mit meinem Gesicht dahinter. Es ist eine Art, wie sagt man, Accountability, also eine Art, ja, du kannst mich da beim Wort nehmen, ich stehe dazu und klar, Leute klicken auf Gesichter, also mal ganz grundlegend psychologisch, Leute fühlen sich von anderen Menschen angezogen und also das ist genauso wie auf Instagram. Klar, also Leute nervt es, mich nervt es auch, aber es ist halt so.
Jetzt sind denn dann Frauen im Vorteil?
Ja, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Also Frauen im Vorteil, wenn, also einfach, weil sie in der Minderheit sind auf LinkedIn. Ne? Das heißt, LinkedIn ist, glaube ich, noch männlich, mehrheitlich männlich. Und allein schon deswegen, wenn du als Frau ein Foto postest, bist du die Ausnahme. Ne? Das heißt, dadurch, dass es so wenige machen. Und ja, also um jetzt mal als Unique Standing Point das zu sehen, ist es auf jeden Fall ratsam, aus anderen Gesichtspunkten. Ja, es kommt darauf an, wie du dich inszenierst, ne? Als Mann wie als Frau. Also klar, ist nicht von Vorteil, wenn du jetzt einfach nur, wenn es einfach nur um Schönheit geht, beim Mann oder bei der Frau, aber wenn es eine Ablichtung ist, wie du gerade dich mit jemand anderen unterhältst, auf einer Konferenz oder mit deinem Team, dann zahlt das eben auf deine Kompetenzvermutung ein und dass du halt ein Macher bist und nicht nur vor der Kamera grinst. Und klar, dann wirkt ein Foto sehr viel.
Also Foto ohne Content funktioniert aber auch da, glaube ich, nicht. Ich habe gelesen, dass der Algorithmus Selfies belohnt.
Da würde ich auf jeden Fall sagen, es stimmt. Also Selfies, ja, also Selfie ist so ein abgedroschener, so ein verbrannter Begriff. Mhm. Man kann auch ein Selfie posten, ohne sich die Blöße zu geben. Ne? Das sieht man bei einer Anahita Ismail Zadeh oder auch ja, bei anderen, bei vielen Männern auch. Ja, das heißt, ein Selfie ist nicht direkt Fremdscham.
Nee, also viele lieben das ja, dieses Authentische, ne? Das ist ja, so aus der Situation heraus, das wird schon mal begrüßt. Vor allen Dingen, ja, wenn die Community nachvollziehen kann, weiß ich nicht, alle kennen die Konferenz, wo das Selfie gemacht worden ist oder kennen die Location und so weiter. Das baut ja auch ja letztendlich Distanz ab, ne? Man lädt ja die anderen quasi ein. Ich wollte trotzdem nochmal auf so einen Vorbehalt kommen, den ich auch aus meiner Branche häufig höre. Da geht es um diese Grenze zwischen privat und persönlich. Da werden, weiß ich nicht, Fotos mit Kindern geschossen, mit den eigenen, oder da wird zu viel aus dem Freizeitleben erzählt, und dann höre ich dann immer wieder, ja, es soll doch ein Business-Kanal sein, wir wollen da nicht sichtbar sein, das wird gerade so abgewertet durch so eine Art von Instagramisierung, wird das genannt. Was sagst du dazu, was rätst du deinen Kunden?
Also, ist ein schmaler
Grad. Auf Skiern und im Bademantel, ja, nein, oder mit Kindern. Also, welche No-Gos würdest du den Unternehmen und den Personen, das sind ja...
Ja, es kommt ganz auf die, kommt ganz auf die Zielgruppenansprache an. Mhm. Also, wenn du jetzt konservative Managementberatung bist, wird der Chef nicht von seinem letzten Burnout posten. Oder sich sehr menschlich
verletzlich. Aber die Burnout-Posts laufen ja leider Gottes, wenn man das sieht, die gehen ja immer durch die Decke.
Genau, aber er wird es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil es nicht, oder das haben wir schon oft so gespiegelt bekommen. Nee, das ist so eine sehr persönliche Ansprache, oder wo auch sogar viel Privates cooler mitfließt, Erfahrungen aus der Kindeserziehung, zu einer Business-Analogie gemacht werden, das passt nicht zu unserer Zielgruppe. Wir haben 30 Jahre lang schon eher einen sachlichen Ton angeschlagen. Jetzt können wir hier nicht direkt mit, keine Ahnung, jetzt können wir nicht kommen mit
Kindergeburtstag.
Ja, vom Team oder ich hatte Probleme in meiner Kindheit, genau. Trotzdem wird das belohnt. Und warum wird es? Es wird nicht belohnt, sondern das LinkedIn, das belohnt, ist ja eigentlich auch nur ein Spiegel dessen, dass das konsumiert wird. Ja, das heißt, LinkedIn reagiert auf mehr Reaktionen bei verletzlichen, hochpersönlichen Geschichten und sagt, das spiele ich mehr aus, weil das wollen anscheinend die Leute. Ja, und deswegen ist so eine Facebookisierung oder Instagramisierung ein bisschen unausweichlich auf LinkedIn, einfach weil... das Value Asset von der LinkedIn Company ist halt Aufmerksamkeit. Ja? Das heißt, sie müssen Werber zur Plattform ziehen und dafür müssen sie möglichst viele Leute im Feed konsumieren haben. Und wenn man dann nur altglatte Webinar-Postings abbildet, dann wird halt keiner in den Feed mehr gehen. Ne? Und deswegen ist es ein Drahtseilakt. Ich finde, man sollte in den Spiegel gucken können, wenn man sowas postet. Ich habe mich manchmal dabei erwischt, wenn ich was schreibe und es ist zu verletzlich persönlich, dass ich mir denke, wenn ich morgen, keine Ahnung, durchs Büro gehe und fremde Leute und ich denke, okay, der hat das gestern konsumiert, fühle ich mich dabei wohl oder nicht wohl? Mhm. Und wenn man das mit einem Ja beantworten kann, dann kann man das posten. Ich finde, grundsätzlich ist das eher noch ein zu wenig als ein zu viel. Ich kenne mit Abstand viel mehr Leute, die sagen, nee, ich poste nicht, ich fühle mich entblößt, ich werde doch nicht so privat vor Fremden, im Vergleich zu Leuten, die sagen, ja, Instagramisierung, ich poste hier meine ganzen Selfies, das ist, glaube ich, noch absolut die Minderheit.
Ja, das stimmt.
So viele sind das gar noch in eurer Branche, ne? Das heißt, wie viele kennst du, die jetzt eine private Story nach der nächsten posten? Das sind
Einzelne. Eine nach der nächsten vielleicht nicht, aber es gibt so ein, zwei, die da mutiger sind. Also, weiß ich nicht, man hat seinen Ehepartner vor 20 Jahren im Arm und schreibt dann die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist so persönlich. Also, es gibt zwei, die sowas machen.
Das muss auch nicht sein. Also, nee. Das kann ich verstehen. Also, gut, okay, vielleicht müssen wir nochmal unterscheiden zwischen privaten Aussagen, die keinerlei Business-Bezug haben, wie zum Beispiel, hallo, das ist meine Frau, ich liebe sie. Das ist natürlich wunderschön, aber was geht mich das an? Also, was interessiert mich nicht? Ja, es sei denn, das ist ein Kollege und ich bin mit dem befreundet, dann finde ich das natürlich schön. Oder es ist sehr rührend und ergreifend geschrieben, dann hat es wiederum den unterhaltenden Mehrwert, dass ich für mich privat daraus was mitziehen kann. Aber wenn es ein rein privates Statement ist, dann würde ich fast sagen, es dient nicht mal irgendeinem...
Also Personal Branding.
Es muss irgendeinem Business-Zweck dir dienen, irgendeiner Vermarktung, die sich unterordnen, damit es auf LinkedIn eine Existenzberechtigung hat. Und sowas wie, ich hatte eine Krankheit und habe es überwunden und habe trotzdem einen Wiedereinstieg in den Beruf geschafft. Oder wie ich jetzt vor ein paar Monaten mal gepostet habe, dass ich zurück nach Berlin ziehe, aber nicht wegen Business, sondern wegen meiner Eltern und was da die Hintergründe waren. Ich finde, dadurch, dass es ein Business, da wurde es mir auch vorgeworfen, wir sind hier nicht auf Facebook, aber es hatte dann für viele trotzdem noch, warum hat es den Businessbezug? Weil es für Werte steht. Und wenn man sieht, dass eine Person Privatwerte lebt, dann kann man denken, die lebt die auch im Businessleben aus. Und,
super Beispiel. Hätte ich jetzt sofort dich darauf angesprochen, weil genau dieser Post mir natürlich hängen geblieben ist von dir. Weil du ja auch mit einer Erwartung gebrochen hast. Jeder, der irgendwie cool ist und Gründer, sagt man, geht nach Berlin, und du hast ja dich selber gepostet als Kind mit deinen Eltern. Mhm. Fand ich, war ein ganz, ganz toller Post, und der hat Beziehung zu deinem Business, genau letztendlich das, was du gerade beschrieben hast. Ich fand den super, und der ist ja auch, die Reaktionen waren ja irre.
Ja, der hatte über 2,5 Millionen Aufrufe, eben Wahnsinn. Weil für jeden auf LinkedIn die Beziehung zu den Eltern eine Rolle spielt und auch oft in Konkurrenz zum beruflichen Stand. Also mache ich jetzt einen Ortswechsel wegen meinem neuen Job oder bleibe ich in der Nähe meiner Eltern? Ich glaube, vor der Frage stand jeder schon mal. Oder ziehe ich meinen neuen Partner hinterher? Genau, das heißt, da gibt es einen Businessbezug.
Ja, okay. Ja, bei den anderen Themen eben nicht. Das wird heftig diskutiert, weil zum Beispiel die CEOs, die ich berate, sind verunsichert dadurch und denken, dass sowas von ihnen erwartet würde, dass sie sozusagen bis auf diese wirklich sehr private Ebene über sich selber posten sollen, was ja gar nicht der Fall ist. Wie kann man aus deiner Sicht jemanden da oder so eine eher zurückhaltende Branche, die IT-Firmen sind mutiger und aktiver, die Versicherungen sind mutiger und aktiver als die Immobilienwirtschaft, die fängt so gerade erst an. Was kann man denen denn mit auf den Weg geben, warum ein LinkedIn-Kanal für einen Geschäftsführer eigentlich eine wichtige und coole Sache ist? Oder Geschäftsführerin, wir können auch gendern.
Genau, die Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Muss sich nicht komplett entblößen, privat zur Schau stellen, um sich nahbar und menschlich zu zeigen. Wir nennen das Diary of a CEO. Kann man wunderbar sehen bei ich kann ja mal im Nachgang noch mal ein paar nennen. Ich glaube, das ist der Moment, wie hieß der? Gut, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber immer als direkter Vergleich, ich möchte mich menschlich zeigen und entscheide mich gegen die Offenlegung meines Privatlebens mit meiner Familie und kann dann sowas machen wie zum Beispiel, wie habe ich mich gefühlt, als ich die Entscheidung treffen musste, 20% meiner Mitarbeiter zu entlassen, oder als ich da einen Bewerber hatte, der zwar keine ausreichenden Qualifizierungen hatte, mich aber menschlich überzeugt hat und ich mich dann für ihn und gegen einen höher Qualifizierten entschieden habe. Welche emotionalen wie sah es in mir aus? Das heißt, ich bleibe in einem Berufskontext, aber gebe trotzdem einen Einblick in mein Gefühlsleben. Aber immer im beruflichen Kontext und verlasse nicht dieses Terrain und kann mich dadurch eben nahbar und emotional zeigen. Und ja, genau, als menschliche Chefin zeigen. Und genau, das heißt, das funktioniert, ohne dass man zu privat wird. Genau. Also einfach Anekdoten aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Man kann einfach mal die letzten Erinnerungen durchgehen, in den letzten 10 Jahre, die irgendwie hängen geblieben sind bei mir. Wenn sie bei mir hängen geblieben sind, werden sie sicherlich auch für Follower von mir auf LinkedIn eine Bedeutung haben können. Und die Dialoge vielleicht sogar auch die Zitate schreiben, wer hat was gesagt, wie habe ich mich dabei gefühlt, als der Bewerber das gesagt hat, oder als mein Kollege mich mal angeschwärzt hat, wie habe ich mich dabei gefühlt, natürlich alles ohne Namen zu nennen. Da zeigt man sich menschlich, ohne zu sehr in die Privatsphäre zu gehen.
Wie viel Zeit kostet das? Wie viel Zeit muss man investieren? Alle, die Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger sind, haben ja immer so wenig Zeit. Wie viel Zeit muss ich investieren und was bringt mir ein gut kuratierter oder von mir selbst gepflegter Kanal letzten Endes?
Also du solltest schon, also wenn du die Entscheidung triffst, LinkedIn wird mich die nächsten 10 Jahre noch begleiten beruflich, ich will jetzt aktiver werden, dann ganz oder gar nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es was bringt, wenn man alle 3 Wochen mal was postet oder was kommentiert. Das muss eine gewisse Schlagzahl haben, was von dir gesendet wird, ob als Kommentar oder als Beitrag, damit es wirklich eine Wirkung hat. Und da schlage ich vor, 2 bis 3 Beiträge pro Woche. Und du kommst mit einer halben Stunde pro Tag auf jeden Fall hin. Also eine halbe Stunde pro Tag, egal wo, selbst wenn du unterwegs bist in der Bahn oder, keine Ahnung, gerade bei einem Kaffee, es kommt nur darauf an, dass du die richtigen Sachen machst. Ja, dass du nicht nur, sag ich mal, also nicht
man nur. Man kann auch nur eine halbe Stunde lesen, aber du meinst natürlich schon aktiv posten oder was kommentieren,
ja, und das liken. Muss, genau, und so, das muss, ne? Halt muss eine Struktur verfolgen, was du machst, muss ein Ziel verfolgen. Mhm. Und das heißt, du musst dich über drei Fragen im Klaren sein. Erstens, wen will ich erreichen? Ja, also wer ist meine Zielgruppe, die dann auch in dein Netzwerk ziehen? Da gibt es auch Best Practices. Zweite Frage, mit welcher Message will ich die erreichen? Und das heißt, du musst wissen, was deine Marketingbotschaften sind, und die müssen getestet sein, die müssen natürlich auch zu deinem Service passen. Und drittens, was ist mein Ziel? Ja, das heißt, will ich nur eine Community aufbauen und dann daraus neue Kandidaten gewinnen fürs Recruiting, oder geht es mir darum, ja, wirklich was zu bewirken, also Themen voranzubringen, die für mich noch völlig unterrepräsentiert sind? Habe ich eine Verkaufsagenda, ne? Also was ist mein Ziel?
Ja, ja, da gibt es natürlich, sag ich mal, bei denen, die schon so ein bisschen Übung haben, die machen das dann eine Weile und dann sagen sie, ich komme aber aus meiner Blase nicht raus. Es liken ja immer die gleichen Leute oder es liken ja nur die aus meinem Unternehmen. Was sagt man denn dann?
Ja, da muss man mehr kooperieren. Das heißt, um aus seiner Blase auszubrechen, immer nicht nur die eigenen Mitarbeiter zu erreichen, ja, kann man einen Podcast anfangen, so wie du das hier machst, und immer neue Gäste einladen. Das heißt, du musst dich, ich meine, nichts anderes bieten wir auch an, also du musst irgendwie Content-Partnerschaften knüpfen, damit du auf anderen Profilen stattfinden kannst, als immer nur auf deinem eigenen, um so eben immer frische Follower erreichen zu können. Genau, also wie gesagt, so ein Dialogformat wie ein Podcast oder Videotalks mit immer anderen Experten, ja, bieten sich da an. Es bietet sich auch an, bei uns kann man auch Kommentare von Influencern kaufen. Das heißt, du sagst, ich habe hier interessante Sachen zu, die werde ich posten in den nächsten Wochen, und dann schicken wir da 5, 6 namhafte Influencer, die das dann kommentieren und dadurch wiederum in deren Bubbles spülen. Das heißt, da gibt es alle möglichen Co-Creation-Formate.
Also gekaufte, muss das dann auch schon als Werbung drunter stehen?
Gute Frage, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wir weisen darauf hin, dass es gewerbekennzeichnet wird. Ob es rechtlich auch wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Es sieht komisch aus, wenn da steht Werbung und dann kommt der Kommentar. Absolut, sieht gewöhnungsbedürftig aus. Deswegen machen es auch ein paar noch nicht. Muss man sich halt die Frage stellen, ob es irgendwie aversiv ist. Ne? Also ob es, wenn es nicht gekennzeichnet ist, dass ein Kommentar gekauft ist, ob es Leute jetzt, ja, ob Leute sich dadurch dann verscheißert fühlt. Ich glaube nicht. Ja, auf LinkedIn ist es ja schon ein anderes Klientel als auf Instagram, wo Kinder schnell hinters Licht geführt werden können, als auf LinkedIn.
Ja, ich glaube, man kann ja durch die direkte Kontaktaufnahme kann man das auch klären. Wie schnell kann man denn Reichweite, organische Reichweite, nicht gekauft, ne? Also ich weiß ja gar nicht, ob man da überhaupt mogeln kann bei der Reichweite. Kann man das?
Ja, LinkedIn ist wahnsinnig stark, denen hinterherzugehen. Wenn sie Bots oder Fake-Follower wittern, dann werden die sofort gesperrt. Ja, da haben wir auch schon mal 1, 2 Bots versucht zu schreiben, um schneller die Influencer-Beiträge auswerten zu können, also um zu sehen, wer wurde da erreicht. Die Bots wurden sofort runtergenommen von LinkedIn. Ah. Und also Security von dem Mutterkonzern Microsoft ist sehr, sehr stark. Und wie schnell kann man Reichweite aufbauen auf LinkedIn? Überraschenderweise noch sehr stark. Das heißt, man kann es immer noch aus eigener Kraft schaffen, wenn man, ich sehe es auch in meinem Umfeld, ja, so, oder wenn wir unsere Kunden auf LinkedIn einen Kickstart bringen mit unseren Influencern, die haben dann innerhalb von 2 Monaten 2000 Follower plus gemacht. Es geht wirklich nur um Wirksamkeit, Wahnsinn, des Contents. Ja. Das heißt, wenn man es schafft, 2, 3 Mal viral zu gehen, weil man einfach ein Glück und einen guten Einfall hatte, dann macht man mit einem Post 500 Follower. Ne? Und wenn man es aber nicht hinbekommt, weil man nicht gut schreiben kann, also einfach langweilig schreibst und nicht mitreißend bist, wenn du redest, dann kann es auch, also das haben wir auch schon oft gesehen, die nach dem Lehrbuch eigentlich alles richtig machen, aber trotzdem auch nach 6 Monaten nicht vom Fleck kommen. Vielleicht auch einfach, weil es zu viel Konkurrenz gibt, gerade auch im Bereich Marketing. Oder bleib mal bei eurer Branche. In der Immobilienwelt würde ich sagen, gibt es noch wenig Konkurrenz. Das heißt, wenn man da jetzt als Makler oder also Selbstständiger oder für seine Firma sagt, ich will jetzt die aktuellen Trendthemen besetzen, gibt es noch wirklich eine viel, viel weiße Fläche im Feed. Eben weil den meisten Immobilienunternehmen es viel zu gut geht, als dass sie überhaupt LinkedIn als notwendig erachten.
Ja, das ändert sich ja jetzt wahrscheinlich erstmal, aber da werden jetzt sicherlich ein paar mehr aktiv werden. Ja, ist eine gute Analyse, das so zu sehen, weil du arbeitest ja die ganze Zeit schon mit verschiedenen Branchen und du siehst ja, wie aktiv welche Branche ist.
Ja, wir haben ein paar Kunden aus der Immobilienwelt und dann sehen wir immer mal wieder, dass da noch kein wirkliches zeitgemäßes Verständnis von Kommunikation ist. Das heißt, da werden Dinge sich gewünscht oder uns auch vorgeworfen, wo wir denken, okay, welche Krawatte die Person jetzt trägt, ist überhaupt gar nicht, ob die gestreift oder kariert ist.
Dass man überhaupt Message Krawatte trägt, ich weiß nicht, ja.
Genau, also es geht doch hier um die Botschaft, ne? Und ob, dass man die dynamisch rüberbringt in einem Video oder in einem Textbeitrag, dass der erste Satz sitzen muss und nicht einfach nur, hallo, ich bin X von Y und wir machen Z. Also, dass man weiß, wie niedrig die Aufmerksamkeitsschwelle im Feed ist der Leute und dass man sofort zum Punkt kommen muss, dass man auch möglichst nicht über sich selber redet. Mhm. Ja, also diese ganzen Dinge muss man vielleicht auch Leuten einfach vertrauen, die das können und ja.
Also es gibt ja ein Beispiel für schnelle Sichtbarkeit, das war, glaube ich, Dina Brandt, ne? Die hatte sich einen sehr, sehr schrillen Namen gegeben, trotziger Millennial, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ich weiß nicht, die hatte innerhalb von 2 Monaten 3000 Follower oder noch mehr. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Sonderphänomen. Ne? Aber wenn man jeden Abend auf dem Sofa seinen Laptop da hat und sagt, man versucht, ja, die organische Reichweite nach und nach zu erhöhen, das ist doch auch kein schlechter Weg, oder?
Genau, man kann man muss keine Dina Brandt sein und sehr polarisierend auftreten, damit man ein paar Follower sammelt und damit die Leute einem zuhören. Also man kann es auch rein über fachliche Themen schaffen und ja, man muss einfach Freude am Schreiben haben. Ja, also man muss einfach Freude haben, Aufmerksamkeit für seine Gedanken zu bekommen. Klar, Eitelkeit hast du vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Wenn man so ein bisschen die Hemmung verliert, dass da Fremde sind und vor allen Dingen auch, dass Widerstand und ein Gegenwind auch mal kommen kann. Ja, man muss mutig sein, ja, und man muss sich trauen, seine Meinung zu sagen zu aktuellen Themen. Ohne das geht's nicht. Sag mal so, wenn die Hälfte der Kommentare dich mag und die andere Hälfte dich ganz blöd findet, dann bist du auf einem super Weg, weil dann heißt es, du stehst für etwas und du stehst auch gegen irgendwas anderes und dann hast du in Sachen Positionierung einiges richtig gemacht und ja, man muss es einfach aushalten.
Ja,
das muss man nicht blöd finden.
Ich fand, das war ein super Schlusswort für heute. Man muss das einfach aushalten und man muss mutig sein. Ich glaube, das ist ja in einer Welt, die sich medial eben auch sehr stark verändert und wo es halt, wo im Prinzip jeder seine eigene Sendestation wird, so sage ich das immer, ne? Und etwas aussendet und nicht, ja, wie früher Kommunikation über ein Printmedium oder TV wie so eine Sackgasse funktioniert. Das ist heute einfach anders. Als letzte Frage, welchen Kanal nutzt du, wenn du nicht auf LinkedIn unterwegs bist?
Ich höre ganz viele Podcasts.
Podcasts?
Ja, Spotify.
Okay, Ariane, danke, dass du Zeit hattest, vorbeigekommen bist und alles Gute.
Danke dir, Miriam. Danke für die Einladung.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.